Inken und Alo. Ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo. Was dich bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid.
Wir müssen doch Videopodcast machen. Ich liebe diese. Du hast so eine Drehbewegung im Oberkörper, damit es schmissiger klingt.
Ja, ich denke auch, dass ich einen schelmischen Blick habe.
Bei dem Lied? Schon. Wahrscheinlich muss ich deshalb immer so lachen. Ja, nee, ja. Aber eher, weil du so versuchst, Drehbewegung so loszulegen. Ja, und jetzt, auch. Was dich bewegt.
Mit dem ganzen Körper wird gesungen.
Ja, herrlich.
Wie geht es dir?
Mir geht es gut.
Das ist schön.
Und dir?
Ich habe nicht gut geschlafen, ganz viel wirres Zeug geträumt, aber das ist ja jetzt vorbei.
Jetzt ist das vorbei, scheint die Sonne.
Jetzt scheint die Sonne.
Das werden wir jetzt nicht auseinandernehmen.
Nee, genau, und es ist sehr viel los, sehr viele Themen gerade. Wir haben ganz viele, nächste Woche sind wir irgendwo unterwegs, weil Ferien sind in Hamburg und es ist sehr interessant, dass wir gerade wieder ein Video auf Instagram haben, was sich in die Hocke dreht, was genau 5 Sekunden lang ist und sozusagen relativ zu allem, was wir so auf Instagram an Inhalt
sonst so machen,
posten, ich will es jetzt nicht abwerten, aber doch Bruchteil ist dessen, was wir so präsentieren. Und das mit Abstand das beste Video ist, was seit
der letzten 2 Wochen oder?
Ja, irgendwie sowas. Ja. Das ist immer, das ist.
Das fällt dir total leicht, das zu akzeptieren, oder? Dass Menschen keinen Bock auf die komplizierten Zusammenhänge haben oder
warum
wesentlich
hocke
weniger.
Oder was daran gut ist.
Was
oder
gut wäre, so zum Beispiel für die
Hüfte. Hüfte zum Beispiel wäre auch gut, da wird die Hocke eine Rolle spielen.
Ja.
Ist das vielleicht ein unterschwelliger, willst du damit irgendwas andeuten?
Ich? Ja? Nee, auf gar keinen Fall. Also du meinst, dass wir einen neuen Kurs bald haben? Nein. Zum Thema Hüfte?
Was?
Ach, Quatsch.
Wow, das ist aber auch noch fertig.
Das doch nicht.
Okay, also wir haben viel zu tun und es ist viel los und so weiter.
Geil drüber gewischt. Herrlich.
Ja, gut. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal mit ganz vielen anderen Sachen hier. Und was sind wir denn,
unter
heute?
Unter anderem mit Darmgesundheit haben wir heute.
Genau.
Und da haben wir heute auch drüber gesprochen und vorbereitet für Donnerstag. Und da gibt es zu diesem Thema ein Insta-Live mit einer Ärztin, die spezialisiert ist auf diesen Bereich aus Österreich, Frau Dr. Dinnewitzer.
Echt? Ist das Österreich? Das muss ich gar nicht.
Ja, aus Österreich. Mhm. Okay. Und das ist ganz spannend. Die hat, mit der sind wir im Austausch, die hatte uns kontaktiert, weil es da viele Überschneidungen gibt. Und insofern, glaube ich, wird das ein ganz spannendes Gespräch am Donnerstag.
Ja, freue mich drauf.
Ja.
Weil es natürlich schon häufig so ist, dass wenn ich sage bla bla bla, dann ist es immer noch so, okay, ja, der Trainer und ja, im Hinblick auf Sport und ja, und sie sieht es aus ihrer Sicht, also nicht aus ihrer Sicht, als Ärztin gleich, und das freut mich natürlich, dass man da nicht sozusagen gegen die alten Dinge anrennt, sondern das wird cool. Donnerstag, 19 Uhr.
Da gab es irgendwie eine Änderung, deshalb habe ich
gedacht, aber ich glaube, der aktuelle Stand ist Donnerstag 19 Uhr. Okay. Aber sonst guck lieber nochmal auf Insta.
wir das nochmal announcen.
Ja, genau.
Okay, ja, dann spannend. Dann lass uns auch direkt mal einsteigen, weil das war auch so ein
Alarm
bisschen...
Alarm im Darm, wolltest du sagen. Tschö.
Okay, also dann bis nächste Woche. Schön, dass ihr zugehört habt.
Gut, das war...
herrlich. Ja, Darm mit Charme hieß doch das Buch, oder?
Richtig.
Ja, auch super.
Hätte ich besser geschlafen, hätte ich vielleicht das gesagt.
Ja, vielleicht. Mhm. Okay, also genau, das war die Schwierigkeit in der Vorbereitung, dass es natürlich einen ganz großen Bereich gibt, internistischen Bereich kann man vielleicht sagen, zum Thema Darm.
Gastroenterologischen.
Genau, der nicht unsere primäre Expertise ist. Mhm. Und dann gibt es ganz viele Informationen zur Darmgesundheit, die... zu kurz kommen in den meisten Fällen und eher sozusagen in unseren Zuständigkeitsbereich fallen. Wir haben das jetzt versucht, so ein bisschen zu sortieren und würden aber mit dem sozusagen klassischen gastroenterologischen Teil beginnen, wie du es gerade gesagt hast. Und ja, da geht es als allererstes natürlich um das Microbiom, also um das Mikrobiom und die Funktion. Was passiert da?
Genau, also wir haben ungefähr 2 Kilo Darmschleim, zwei Kilo Matsch, so ist es, im Darm. Und das ist das, wo das Essen letztlich verwertet sind. Das ist eine Ansammlung von Bakterien und die ist von Person zu Person unterschiedlich. Und die ist wichtig. Und da wird immer mehr rausgefunden, wo ich auch sozusagen mit meinen Informationen Konsument bin und das aber trotzdem sehr, sehr spannend finde. Und das ist wichtig, denn es ist wichtig, wie es zum Beispiel besiedelt wird. Zum Beispiel wichtige Information ist, dass Kinder, die Haustiere haben, ein völlig anderes Mikrobiom haben als Kinder, die keine Haustiere haben. Lecker. Und so ist es mit allem. Also ob jetzt Kaiserschnitt oder nicht, das hat darauf Einfluss. Und die alles, womit man auf dem Land lebt oder ob man in der Stadt lebt, hier in der Stadt, okay, da fähre ich jetzt nicht albern, aber okay.
Nee, albern lassen wir mal raus.
Genau,
irgendwie.
Genau. Keine, keine Kackerwitze.
Nee, genau.
Anyway, alles das hat Einfluss und natürlich hat auch großen Einfluss, wie man lebt und wie man isst. Und so hat man ein sehr persönliches.
Welche Medikamente man nimmt.
Genau, Medikamente haben einen riesen Einfluss. Antibiotika natürlich am größten, weil sie große Teile davon zerstören. Und wenn man sich einseitig ernährt, dann hat man auch eine einseitige Darmflora. Und außerdem ist es so, dass man jetzt immer mehr checkt, dass bestimmte Krankheiten direkt davon abhängig sind. Das heißt also, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber ich fand es spannend, Gedanken, dass verschiedene Formen von Depressionen direkt damit zusammenhängen, dass die ganzen Autoimmunerkrankungen daran hängen, Darmprobleme selber natürlich sowieso, das ist eh klar. Also it's a thing, ist ein spannendes Ding und man kann sich damit beschäftigen, man kann das beeinflussen, man kann direkt Bakterien nehmen, man kann bestimmte Nahrung, also Nahrung für Bakterien nehmen, um das zu beeinflussen. Da gibt es tolle Leute, die sich damit auseinandersetzen und super Erfolge haben im Hinblick auf, was auch immer man will sozusagen. Ist ein Riesenfeld, ist wichtig, aber ist halt nicht unser Kerngebiet, so viel kann man sagen. Und das sind natürlich auch diese ganzen Sachen mit, ist Joghurt gesund und so. Ja, ich vertrage jetzt wirklich keinen Joghurt, aber da sind halt Bakterien drin, die eher selten sind und die viele Menschen brauchen. Und wer es verträgt, tut sich wahrscheinlich was Gutes mit Joghurt, wie auch immer. Aber das sind halt diese ganzen Denkweisen, die wichtig sind, großen Einfluss haben, aber eben nicht unser Kerngebiet.
Ja, ein ganz großes Thema, was sozusagen angrenzt, weil es eben häufig krass, krass die Leistungsfähigkeit beeinflusst, sind Unverträglichkeiten.
Ja.
Also wenn mein Körper ein Lebensmittel nicht verdauen kann, dann,
weil das Mikrobiom das nicht kann.
Das nicht kann.
Genau.
Dann habe ich ein riesengroßes Problem, weil eben ich weil der Körper im Prinzip das dann bekämpft, so kann man sich das einfach, glaube ich, vorstellen, und dann dagegen angeht wie gegen irgendeinen anderen Erreger oder irgendein Virus. Und genau das dann haben wir selbst in der Familie häufig erlebt, tatsächlich zu auch Fieber und mit Krankheitssymptomen führen kann. Also das ist auf jeden Fall was, wo man dringend drauf gucken sollte und was, glaube ich, ein super guter Tipp ist, das ernst zu nehmen. Und das ist super nervig, weil, weil das wahnsinnig langwierig ist und es auch nicht so einen An- und Ausschalter gibt und man da wirklich viel rumprobieren muss. Aber ich glaube, man kann so als Tipp auf jeden Fall mal versuchen, größere Lebensmittelgruppen sozusagen wegzulassen und zu gucken, immer so über, weiß ich nicht, eine Woche oder 10 Tage oder so und dann mal zu gucken, geht es mir damit besser oder nicht, dann braucht man auch nicht dieses Aufwendige, ich kann total verstehen, wenn jemand sagt, habe ich jetzt keine Lust, dann zum Arzt 100 Mal zu rennen oder ich muss dann solche Sachen häufig auch selber bezahlen, weil das nicht von der Krankenkasse gedeckt ist und so weiter und so weiter, aber man kann da schon gut so ein bisschen so Selbsttests machen und gucken, hey, wonach fühle ich mich gut? Was nicht heißt, dass man das dann immer meiden muss, sondern es ist schon dann auch gut, das ab und zu wieder einzuführen. Aber dann kann man vielleicht, wenn man sagt, ich esse jetzt immer ich weiß nicht, ganz viele Nudeln und dann stelle ich fest, Mensch, ohne Nudeln habe ich weniger Blähbauch und so weiter, dann ist das schon was auf jeden Fall, wo man viel Selbstwirksamkeit erfahren kann.
Ja, das ist sehr hilfreich. Und es ist auch so, dass ich das für besser halte, als die Tests beim Arzt zu machen, weil ich selber einfach erlebt habe, dass mir mannigfaltige Ärzte mit meinen Darmproblemen damals bescheinigt haben, dass ich hervorragend Laktose vertrage und auch keine Zöliakie habe und gar nichts. Und Fakt ist, ich vertrage es schlicht nicht. Und zig Jahre später ist dann rausgekommen, warum ist das völlig egal, also ich habe eine genetische Unverträglichkeit, vielleicht wurscht. Es geht nur darum, dass viele Leute besser damit fahren, es für sich zu testen, weil es halt häufig eben nicht auf eine Ursache zurückgeht, sondern auf viele. Und wenn es dir damit besser geht, irgendetwas zu meiden, dann meide es.
Ja, ja, und ich finde, also es ist auch eine gute Übung, in sich reinzuhören und zu sagen, hey, ne, und es ist alles nicht kategorisch und es ist nicht schwarz-weiß und es heißt ja nicht, dass ich nie wieder und dass ich dann auf gar keinen Fall, das ist ja das, was wir gar nicht vertreten, aber wenn man so ein bisschen damit rumprobiert und sagt, ja, ach, ich probiere das mal aus und teste das mal für mich, dann hat das, also alles, was nicht dogmatisch ist, sondern einfach, ja, so mal in sich reinhören und gucken, was fühlt sich besser an.
Die großen Gruppen, die man durchprobieren sollte, wenn man Probleme hat und Probleme haben, ist halt, was kann das sein, Darmprobleme oder halt auch energetische Probleme, dass man merkt, ich fühle mich immer schlapp, entzündliche Probleme, Laune, das kann alles sehr gut sein, kann Unverträglichkeiten sein oder eben auch sowas wie Asthma oder Hautprobleme. Anyway, und die Gruppen, die man durchprobieren sollte, sind Gluten, alles, was mit Laktose ist, also vielleicht sogar ganze Milchprodukte, weil viele halt auch Casein einfach nicht gut vertragen, das Milcheiweiß. Und dann Fructose ist auch noch ein Riesending.
Und Histamin,
genau. Und das heißt, blöd ist, wenn man die alle gleichzeitig hat. Das nervt dann leicht.
Das passiert ja Gott sei Dank ganz selten.
Nee, Fructose kann ich. das Gefühl dafür zu entwickeln, tut mir das gut, hilft halt einfach sehr. Und dann kann man sich überlegen, ist es mir das jetzt wert, obwohl ich mich danach vielleicht gar nicht so toll fühle, weil es lecker ist oder eben nicht.
Ja, okay, gut. Ja. Dann starten wir mal mit dem ersten Thema, was wir zu unserem Expertisebereich sortiert haben. Und das ist, wir starten oben.
Okay, ich war schon gedanklich unten.
Wir starten oben mit dem Thema Kauen und Kiefer.
Ja, genau, da gibt es dieses lustige Buch von Herrn Nestor, James Nestor Breath, der macht diesen wirklich wahnsinnig spannenden Versuch, wie ich finde, dass der in die Katakomben von Paris geht und sich da die Entwicklung der Schädelform der letzten hunderte von Jahre anguckt, weil da einfach in den Katakomben Millionen Tote liegen. Und da kann man sehen, wie mit Einführen der industriell verarbeiteten Nahrung unsere Kiefer geschrumpft sind, weil wir nicht mehr kauen müssen. Und das ist ein Riesenproblem. Für die Atmung, deswegen geht er dahin. It's a thing, ganz klar. Aber eben natürlich auch für die Verdauung. Weil eigentlich ist es so, dass wir Nahrung haben sollten, die man lange, lange kauen soll, je nach Mensch, der das untersucht. Ich weiß, bei etwas extremeren Leuten unterwegs, die sagen, dass wir so 6 Stunden plus am Tag kauen sollten, weil wir so harte, faserige Sachen haben eigentlich, wo man so viel drauf rumbeißen muss. Und dann sieht man halt bei Sternzeitmenschen oder sowas, dass die halt Kiefer hatten, die das gemacht haben, die brillant waren, besser als der beste Kiefer, den wir heute finden. Anyway, kauen ist echt wichtig. Und Kauen ist vor allen Dingen der Beginn der Verdauung. Das heißt also, es geht einmal darum, die Nahrung, jeder weiß, wie wichtig Kauen ist und trotzdem macht es keiner. Man muss sich stoppen dabei und sagen, okay, warte, du könntest das jetzt schlucken, aber es ist so wichtig, es wirklich klein zu machen. Einmal biomechanisch, weil das dieses Heizungsprinzip ist. Das heißt, wenn du etwas in den Darm tust, dann ist es wichtig, dass du viel Oberfläche hast, damit du viel Kontakt mit dem hast. Das heißt, du hast ja Enzyme im Darm. Ist das deutlich?
Nee, nein.
Sehe ich nicht. Okay, gut. Also, was im Darm passiert, ist, dass Nahrung zersetzt wird. Das heißt, du packst eine Flüssigkeit drauf und die muss das zersetzen. Mhm. Und wenn du da einen ganzen Bissen reintust, der so groß ist wie eine Murmel, dann hast du die Oberfläche der Murmel.
Ja.
Wenn du die Murmel in der Mitte durchbeißt, dann hast du fast die doppelte Oberfläche, weil du in der Mitte nochmal die Fläche des Kreises nochmal dazu hast.
Okay.
Wenn du sie nochmal durchbeißt, dann hast du das Vierfache und so weiter. Das heißt, jedes Mal, dass du es zerteilst, hast du doppelt so viel
mehr
Fläche.
Mehr Oberfläche.
Genau, und zwar also viel, viel mehr.
Ja.
Das ist das Prinzip von einer Heizung. Warum Heizungen Lamellen haben? Wäre eine Heizung Block, hätte sie nicht viel Oberfläche. Aber Heizungen haben immer Lamellen, innen oder außen, wie auch immer, damit sie eine sehr hohe Oberfläche haben, damit sie viel Wärme abgeben können, was das gleiche Prinzip ist. Das heißt, du musst etwas richtig, richtig klein machen. Mit der Lunge ist das Gleiche. Die Lunge ist eigentlich ja nur so groß wie, keine Ahnung, wie groß ist die Lunge? So groß wie die...
Zwei Hände?
Nee, mehr, aber so wie das Sofakissen oder sowas vielleicht, whatever.
Videopodcast.
Genau, da könnte man das zeigen. Aber die Fläche der Lungenbläschen innen ist, weiß ich jetzt nicht mehr, so groß wie ein Tischtennisfeld oder so groß wie ein Fußballfeld, Tennisfeld, meine ich. Das heißt, die Fläche der Bläschen ist wieder dafür da, eine große Oberfläche zu erzeugen. Heißt, wir müssen eine große Oberfläche an dem Essen erzeugen, damit unsere Enzyme das verdauen können. Wenn sie es nicht können, dann geht es unverdaut in den Dickdarm und dann passiert das, was du beschrieben hast, dass es als Fremdkörper angesehen wird und am Ende heißt das dann Leaky Gut. Also, dass Dinge durch die Darmbarriere kommen, die da nicht durch sollen und das produziert Probleme.
Okay, gut. Also deshalb muss man ganz viel kauen.
Ja, aber auch, weil...
Weil man kauen muss.
Nee, also ja, also um es klein zu machen, aber auch, weil das, was oben passiert, Signale nach unten sendet. Mhm. Das heißt also, wenn ich oben kaue, weiß der Darm, da kommt was. So, das heißt, ich kann jetzt hier schon mal anfangen, Säfte zu produzieren und mich in Form bringen, weil gleich kommt was, weil der Vogel kaut da oben. Und deswegen, let's go. Wenn du was in den Mund tust und runterschluckst, ist der Darm mehr als überrascht und sagt, huch, wo kommt der denn her?
Okay.
Den habe ich nicht kommen sehen.
Ja.
Wie auch, weil oben wurde nicht gekaut.
Das ist so ein Achtung, Achtung, es geht los.
Genau.
Wir tun jetzt
Vamos.
Essen.
Ja.
Ja, verstehe. Okay. Okay, das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist die Stabi, die ich erzeuge, weil ich meine Kaumuskeln benutze, meinen Kiefer in der richtigen Position zu haben.
Ja, das ist wahnsinnig wichtig, aber das hat... Naja, das ist schon richtig. Also wenn du so die Schleife ziehst, hast du recht. Sehr schön, ja. Also wir brauchen einen gut ausgeprägten Kiefer oder Kiefermuskulatur, um unseren Mund schließen zu können. Und damit machen wir auch die Atemwege frei. Das heißt, wir können dann richtig durch die Nase atmen. Und das ist wiederum wichtig für die Gesamtstabilität. Das heißt, mit schlechter Kiefermuskulatur gibt es keine gute Atmung und das hat wieder einen riesen Einfluss auf die Stabilität. Das heißt also, wenn ich in der falschen Position stehe, haltungsmäßig, wird meine Verdauung auch nicht funktionieren, weil der Darm je nach Position rausrutscht und nicht in der Position ist, in der er sein sollte. Mhm. Das heißt also, ja, das hat einen riesen Einfluss darauf, inklusive Zungenposition.
Ja, okay, ja. Gut. Das ist, sind wir dann damit fertig? Also wenn wir jetzt...
Du zeigst gerade dein Gesicht.
Jetzt zu Schichten gehen. Also dann kommt Kiefer.
Aha.
Muskulatur hatten wir gerade.
Ja, Zunge kommt dann.
Zunge,
Hals.
Zunge. Und Zunge geht ja hinten, in den Hals runter. Also das heißt, das ist auch wichtig.
Genau, die Zungenposition ist ja wichtig, aber das ist ja jetzt nicht direkt Verdauung sozusagen. Aber die Zungenposition ist wahnsinnig wichtig, keine Frage, für Stabi. Und Stabi ist wichtig für Verdauung,
kann man sagen. Ja, okay, gut. Okay, dann gehen wir weiter runter und dann sind wir jetzt bei der Atmung.
Aha, okay, cool. Ja.
Oder?
Ja, finde ich gut.
Naja,
find toll, wie du das systematisch machst, weil wir haben viel Zeugs, was wir hier vortragen wollen und ich finde die Struktur super. Atmung, ja, Atmung ist wichtig, Atmung ist immer wichtig, Atmung ist besonders wichtig, weil oben hatten wir schon, wenn ich durch die Nase atme, dann kann ich stabil sein und kauen. Wenn ich mit dem Mund atme, kann ich parallel nur sehr schwer kauen, werde sehr viel Luft schlucken und es wird ziemlich eklig, weil man dann schmatzt. Das heißt also, shut up.
Wenn ich durch den Mund atme, während ich esse und nicht durch die Nase, dann schmatze ich?
Jo.
Ah, interesting. Okay, ja. Cool.
Hm. Ja, witzigerweise ist...
Guck mich nicht so an.
Also Schmatzen ist sehr verpönt, keine Frage.
Mhm.
Zu Recht, hasse ich.
Aber wegen der Geräusche.
Ja, ja. Aber Mundatmung ist... Also ich meine, ist noch nicht so, dass man sagt, was ist los mit dir?
Ja, so, ist nicht verpönt.
Genau, wobei, also ich versuche, ja, gut, wie auch immer, aber es ist, also das muss aufhören, weil ja, es tut keinen gut.
Ich gerade sagen, du bist da schon recht dogmatisch. Also am Wochenende hatten wir ein, zwei Situationen, die wirklich gar nichts mit irgendwas zu tun haben, beim Spazierengehen und beim, ich weiß gar nicht, wo die andere Situation war, wo du, ach so, da saßen wir im Auto und jemand ist an uns vorbeigegangen. Wo es du die Krise kriegst, wenn jemand den Mund so weit aufhat. Und es ist auch abgefahren, weil, also man achtet da ja sonst nicht so drauf, aber wenn man dann jemanden sieht, der sozusagen, das war, ich glaube, nicht Bürgersteig, wie heißt das, Zebrastreifen, und du hast dann irgendwie gesagt, Mensch, mach den Mund zu. Und wenn man dann hinguckt, sieht es auch komisch aus. Also wenn man so drauf gestoßen wird, dann denkt man so, hä, wieso hast du den Mund auf? Also es sieht auch gar nicht unbedingt natürlich aus.
Ich meine, ich habe gestern jemanden gesehen, der hat Kaugummi gekaut mit offenem Mund und stand an der Ampel und hat gerade eine Pause gemacht, aber eigentlich war er am Joggen. Das heißt so, wie willst du mit dieser Stabilität joggen? Es geht nicht. Du kannst weder atmen noch dich stabilisieren. Du kannst so nicht, das geht nicht.
Ja. Ja, gut, okay. Also wir waren eigentlich bei Atmung und Verdauung.
Ja, Atmung und Verdauung. Also das ist wichtig auch, weil es dann oben austrocknet. Und wie gesagt, der Beginn der Verdauung ist der Mund und so. Aber der sicher wichtigere Teil ist erstmal, dass der Darm bewegt werden muss. Der kann Kleinigkeiten machen, sich selber so ein bisschen zusammenziehen, so, aber er kann halt nicht richtige Bewegung erzeugen. Und die richtige Bewegung wird durch zwei Sachen erzeugt, aber hauptsächlich durch Zwerchfell. Das heißt, das Zwerchfell ist der Hauptatemmuskel, der unter der Lunge hängt. Und wenn ich den anspanne, dann wird die Lunge nach unten gezogen. Und wenn die Lunge nach unten gezogen wird, kommt oben Luft rein. Das heißt also, dass in Anführungsstrichen in den Bauch atmen, was natürlich Unfug ist, man atmet in die Lunge, wie immer. Aber der Bauch kommt halt raus, wenn man mit dem Zwerchfell atmet. Und irgendwo muss das Zwerchfell ja hin. Das heißt also, wenn es sich runterzieht, drückt es alles, was darunter ist, inklusive Darm, zusammen. Und wenn es wieder hochgeht, dann zieht es ihn wieder hoch. Das heißt also, du hast im Prinzip den Darm in so einer,
wie so einer Ziehharmonika.
Genau. Das heißt, der wird geknautscht und rausgeschoben und dann wird er wieder gezogen. Und durch dieses Drücken und Ziehen passiert die Verdauung. Das heißt also, die Nahrung wird weiter transportiert und kann überhaupt erst geweigt, gematscht und das, was da im Darm halt passiert, das kann überhaupt erst passieren. Dazu kommt, dass der Körper sich rotieren muss, also der Bauch muss rotieren, das ist dann beim Gehen, aber ist noch ein weiter, aber das sind die beiden Dinge, die Darmbewegung hauptsächlich machen. Und deswegen ist Atmung übers Zwerchfell so unfassbar wichtig. Und viele kommen da nicht hin, also atmen nicht mit dem Zwerchfell und haben dann Darmprobleme. Und dann kann man natürlich ganz viel suchen und sagen, ja, dein Mikrobiom ist nicht richtig und so weiter. Aber wenn das Zwerchfell den Darm nicht walkt, wird's nichts. Kannst du so viele Medikamente nehmen, wie du willst, was wichtig sein kann oder nicht, aber ohne Darmbewegung geht's nicht.
Okay. Und der Beckenboden, also das ist ja der untere Teil des Zylinders sozusagen, der macht auch mit?
Genau, der hält dann Stabi in der Sekunde, wo das Zwerchfell von oben drückt. Also die beiden müssen zusammenarbeiten. Eigentlich kannst du sagen, dass unten der Beckenboden, Zwerchfell darüber und oben die Zunge zusammenarbeiten müssen. Und das funktioniert nicht mit Mundatmung, das funktioniert nicht mit einer eingeschränkten Zwerchfellatmung und es funktioniert natürlich auch nicht, wenn unten der Beckenboden nicht arbeitet, warum auch immer, gibt es eine Menge Gründe. Meistens ist es halt Position und das spielt
Beckenposition.
Als, genau, weil Beckenposition, Entschuldigung, Beckenposition, korrekt. Und die hängen alle zusammen. Das heißt, du brauchst einen stabilen Kiefer, stabilen Hals, den Brustkorb in der richtigen Position, um unten das Becken halten zu können und umgekehrt, damit die Bauchmuskulatur in der richtigen Position ist und nur dann können Beckenboden, Zwerchfell und Zunge oben sauber funktionieren.
Okay. Gibt es dazu einen Kurs?
Endlich richtig atmen in dem Fall.
Okay.
Aber in dem Fall kannst du ihn auch endlich richtig verdauen nennen, weil hängt zusammen.
Okay, alles klar. Okay, du hast gerade schon gesagt, ist bewegungsabhängig. Und da kommt jetzt diese, also das von oben und unten haben wir jetzt. Und jetzt kommt die Rotation.
Ja, genau. Also das ist was viele, glaube ich, kennen. Wenn man, also Verdauungsspaziergang macht insofern Sinn, dass man sagt, okay, wenn ich gehe, also bewegt sich der Oberkörper, dreht sich nach links, während das Becken sich nach rechts dreht und umgekehrt. Das heißt, da soll eine Bewegung drin sein und das ist gut und wichtig. Und das hat viele Funktionen. Also erstmal natürlich effizientes Gehen irgendwie und Bauch rotieren und ist auch gekoppelt an die Atmung und Lymphfluss und Venenrückfluss, mhm. alles das spielt da eine Riesenrolle. Die Organe werden dadurch auch versorgt. Das heißt also, ne, das Weiken der Organe selber spielt auch eine Riesenrolle. Und nun ist aber das Problem, dass viele Menschen dieses rotatorische Gangmuster verlernt haben. Mhm. Und da gibt es viele, die sich damit auseinandersetzen. Yoga, Spiraldynamik, im Pilates wird da viel gemacht. Jeder, der irgendwie als Sporttrainer, Fitness-Experte irgendwie
irgendwas
auf sich hält, genau, irgendwas mit Rumpf und Drehen, das muss, ja. Das ist echt wichtig. Und das ist natürlich ich mag ja sehr gerne Langhanteltraining und die Grundübung, und das kommt da nicht vor, das ist eines der größten Defizite. Mhm. Das heißt also, nur die Grundübungen helfen da nicht so viel. Mhm. Ansonsten sind die aber trotzdem toll.
Aber selbstverständlich. Ja. Also vor allen Dingen die Kniebeuge, das ist die beste.
Ja.
Aber
die
Mutter
aller Übungen.
Das heißt, so ein Verdauungsspaziergang, ich dachte, das ist mehr so ein Spruch von Oma, ja. Ein Verdauungsspaziergang macht tatsächlich Sinn.
Wenn man es mag, ich mag es nicht. Ich bin am Essen müde und möchte mich hinlegen.
Okay.
Aber und genauso wie der Verdauungsschnaps, der ist auch sehr hilfreich.
Sehr witzig.
Okay, sorry, natürlich nicht.
Aber daher kommt das vielleicht, dass man gesagt hat, okay, das ist eine gute Idee, weil danach fühle ich mich besser. Ich habe das Gefühl, dass das dann durchgeweicht ist.
Der Verdauungsschnaps ist dafür da, dass du die Bauchschmerzen nicht spürst von dem Schrott, den du vorher gegessen hast.
Nicht der Schnaps, Gang.
Ach, der Gang. Ja, ich denke, ja, könnte gut sein. Also macht schon Sinn, den Darm dann in Gang zu bringen, zu sagen, rotier mal ein bisschen.
Okay.
Dann klappt das mit der Verdauung besser, ganz klar.
Ja, okay. Und da kommt dann diese, also irre elegant von uns eigentlich, diese Verbindung zu dem letzten und, wie ich finde, so ein bisschen natürlich größten Thema, aber weil es halt mein Thema ist, die Aktivierung des Parasympathikus.
Ei. Okay.
Die ich brauche, damit die Verdauung funktioniert und dieser ganze
Stress. Warum brauchen wir denn Parasympathikus für Verdauung?
Bereich.
Sag mal.
Ja.
Soll ich das sagen?
Ja,
okay.
Natürlich sollst du das sagen.
Okay, also es gibt, jeder, der diesen Podcast schon mal gehört hat, wird irgendwie auf die Worte Sympathikus, Parasympathikus und Fight or Flight gestoßen sein. Die Systeme oder die Anteile unseres Nervensystems und die Modi, die Zustände. Und ein Zustand, den wir in unserer Welt, wie wir sie uns hier konstruiert haben, zu oft einnehmen, ist Fight or Flight, das heißt hoher Stressmodus. Wir gehen davon aus, dass es um die 30 bis 50 Mal pro Tag vorkommt, dass wir in diesen Modus gestoßen werden. Und in diesem Modus macht der Körper alles, um
zu überleben.
Ja, also schnell rennen oder kämpfen zu können. Mhm. Und das heißt, er jagt die Systeme hoch, die einen befähigen, schnell zu rennen oder zu kämpfen. Und was man dann nicht braucht, ist Verdauung. Denn das, was ich jetzt verdaue, das habe ich jetzt nicht verfügbar, sondern irgendwann später. Und deswegen wird Verdauung runtergeregelt in der Sekunde, wo man irgendeinen Stressträger hat. Das heißt, ich fahre, irgendein Idiot nimmt mir die Vorfahrt und gefährdet mein Leben. Ich reg mich einmal auf. Vielen Dank für eine Stunde keine Verdauung. Mhm. Dann, keine Ahnung, was für Dinge passieren. Es kommt eine Mail, die in irgendeiner Weise Stress verbreitet. Man guckt drauf, ärgert sich. Vielen Dank für, keine Ahnung, Zeit ist willkürlich gewährt, wie lange man braucht, aber für eine gestoppte Verdauung erstmal, weil es keinen Sinn macht.
Mhm. Naja, und wenn ich mich in Schleifen, so wie wir letzte Woche das Thema hatten, oder vorletzte Woche? Nee, letzte Woche,
genau.
Glaube ich.
Man braucht auch gar keinen externen Reiz.
Das kann genau, alleine, das kann man auch alleine. Also ich kann mich auch sensationell super den ganzen Tag in diesem Zustand halten, weil ich mir die ganze Zeit erzähle, was ich alles nicht geschafft habe und dass die To-Do-Liste nicht weniger wird und so weiter.
Kann ich mich selber aus meiner Verdauung rausquatschen.
Genau. Ja, vielleicht nicht mit Absicht.
Nee, aber
ja, genau. Also dieser Zustand ist einfach, ne, wenn ich den Filter drüber lege, das Gehirn ist dafür zuständig, dass ich überlebe, und es durchläuft den Filter, dass ich jetzt irgendetwas brauche, was mir hilft, jetzt wegzurennen oder mich zu verstecken oder zu kämpfen, dann brauche ich natürlich die Verdauung nicht.
Genau. Und deswegen, das ist meiner Meinung nach der wichtigste Grund für alle Darmprobleme. Ja,
weil die Lösung ja auch so schwierig ist. Es ist halt so ein bisschen so, ja, genau, das ist eine super Sache, wenn ich jetzt das verstanden habe.
Ändere mal was.
Genau, und dann muss ich aber losgehen und sagen, ja, wie ändere ich das denn?
Ja, krieg dein Leben auf die Reihe, ist nicht so schwer.
Ja.
Genau. Du musst einfach dafür sorgen, dass alle das machen, was du willst.
Zu dem Zeitpunkt, wo du es willst.
Wo du es willst.
Und du keine 12 Stunden durch die Gegend rennst, Schleifen drehst und einer Lohnarbeit nachgehst. Herrlich.
Ja, ich glaube, ich könnte meinen Fight or Flight auch erhalten, wenn alle machen würden, was ich will.
Das würde trotzdem noch gehen.
Würde ich trotzdem noch hin,
ja. Ja. Also auf jeden Fall, it's a thing, das zu verstehen, glaube ich. Also zu sagen, es gibt da einen so direkten Zusammenhang, einfach weil, ne, sprechen wir ja ganz oft drüber beim Thema Fettstoffwechsel, Fett reduzieren, Körperfett reduzieren, dass wir sagen, das ist eigentlich sozusagen das größte Thema, weil es ist das Schwierigste, weil ich nicht auf den Knopf drücken kann und sagen kann, okay, ich empfinde jetzt keinen Stress mehr oder mein Leben ist jetzt nicht mehr stressig. Ja. Und was natürlich auch so ist, ich kann ja nicht den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und irgendwie Däumchen drehen und darauf warten, dass mein Körper jetzt in dem Zustand ist, zu verdauen. Also ich glaube, es ist wichtig, es zu verstehen und zu wissen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt und dann eben zu versuchen, einfach so viel wie möglich davon einzubauen. Aber das ist natürlich schwierig, ist ganz klar.
Großes Thema, keine Frage.
Ja, okay, gut. Ich gucke nochmal hier auf meine schlaue Liste. Ich würde sagen, das sind eigentlich die... Ach so, nee.
Das zwei, also das eins, das nehmen wir als letztes, weil es sprichwörtlich das letzte ist. Aber eine Sache ist mir auch noch wichtig, das ist die Geschichte mit der Menge, die Menschen essen, was ein Riesenproblem ist sozusagen, weil also der große Mechanismus ist, viele Menschen fühlen sich zu dick und möchten ihr Körperfett reduzieren und essen dann weniger und gewöhnen sich systematisch an, zu wenig zu essen. Dadurch kommt der Körper in einen Zustand der Unterversorgung. Das heißt, der Körper reduziert alles, was Energie verbraucht. Das heißt, die Muskelmasse wird reduziert, Hirnleistung wird reduziert, der Kreislauf wird reduziert, man wird müde. Und das Einzige, was auf jeden Fall nicht reduziert wird, ist Körperfett, sondern die Fettverbrennung wird sofort geblockt. Und was man machen muss, um da rauszukommen, ist vor allen Dingen erstmal mehr zu essen, mehr hochwertig essen. Mhm. Und das belastet den Darm. Das ist nicht einfach. Mhm. Das heißt, man muss dann Dinge finden, die man in großer Menge essen kann, die man überhaupt verträgt. Viele Menschen essen, keine Ahnung, wenig Laktose und das ist kein Problem, aber wenn sie dann anfangen, mehr zu essen, weil sie wissen, dass sie mehr essen müssen, merken sie, ah Mensch, geht eigentlich gar nicht mit der Laktose. Mhm. Muss ich was anderes finden. Mhm. Und das heißt, dieses Thema von mehr Essen ist ein Riesenproblem und da im Zuge dessen muss man sich fast immer mit seinem Darm auseinandersetzen und gucken, ob man genug Zeit am Tag hat, wo der Darm überhaupt funktioniert, ob man atmet, ob man Rotation drin hat, ob die Position stimmt. Alles das.
Ja, und es ist auch so, dass gerade wenn man wenn es darum geht, dass man abnehmen will, dass dann immer sofort so ein Panik-Thema kommt, weil ja auf der Waage, Spoiler Alert, sollten wir nicht mehr nutzen, ich schwerer werde.
Klar.
Und dann fange ich auch, also und dann ist es wahnsinnig, wahnsinnig schwer, dass man sozusagen sich selber dahingehend beruhigt und sagt, ach so, ja, nee, es ist ja klar, weil das ist die Masse, die im Darm stattfindet. Du hattest da immer so ein Bild vom Auto und dem leeren Tank.
Genau, das heißt, viele Menschen wiegen sich mit leerem Tank. Und dann sagen sie, ich wiege 80 Kilo, aber sie haben praktisch nichts im Darm. Und dann fangen sie an, mehr zu essen und haben locker 5 Kilo mehr Darminhalt und sagen dann aber, ja, ich habe zugenommen. So, aber war es denn vorher richtig, dich mit zu wenig Essen zu wiegen? Oder ist es jetzt richtig, dich mit viel Essen im Darm zu wiegen? Oder macht es vielleicht einfach gar keinen Sinn, dich zu wiegen? Sondern,
weil worum geht's? Es geht darum, ich möchte das Fett verlieren.
Ja, genau. Ja. Und es geht darum, die Leistungsfähigkeit hochzubringen und dann ist es halt so, dass man mehr wiegt, weil man mehr hochwertig ist. Aber man kann nicht den Körper unterversorgen und dann darauf hoffen, dass man eine hohe Leistungsfähigkeit hinbekommt. Denn und das Entscheidende ist, hohe Leistungsfähigkeit ist gleichzusetzen mit Gesundheit. Mhm. Das ist immer dieses Ding, ja, ich will ja nicht zu Olympia. Nein, doch, willst du, weil Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt, die nächsten 40 Jahre. Das heißt, du musst eine hohe Leistungsfähigkeit entwickeln, um gesund zu sein, deinen Alltag zu schaffen. Und dafür musst du eine Menge essen. Mhm. Und das ist ein Darmproblem, oft.
Okay, ja. Gut. Und dann ist das letzte Thema, das Lieblingsthema, du hast es schon angeschnitten.
Genau, die Toilettenposition, das ist einfach, also genau, das ist das mit der Hocke. Das ist einfach das Ding, dieser absurde Fall, dass wir uns alle Toiletten gebaut haben, die schlecht zu hoch sind.
Ja.
Das ist einfach eine absolut Katastrophenerfindung gewesen.
Die Position, in dem der Darm entleert wird,
ist die Hocke. Genau, und deswegen konnte vor wenigen 100 Jahren, wahrscheinlich vor 100, konnte jeder hocken. Er musste hocken, es ging nicht anders. Und wer nicht hocken konnte, war raus. Das war keine Option. Und deswegen, und hocken hat so viele positive Funktionen, aber eben auch, dass da der Darm richtig entleert werden kann, schlicht weil der Enddarm dann in der Position ist, in der das überhaupt geht. Wenn man zu hoch sitzt, geht der um die Ecke. Das funktioniert nicht.
Ja,
das
macht keinen Sinn.
Und das führt natürlich zu Problemen wie Hämorrhoiden, weil man zu doll drückt, und wie einer nicht vollständigen Darmentleerung, was dann Obstination, wer ist das hier? Verstopfung sein kann oder sonst was. Auf jeden Fall ist es nicht gut, den Darm nicht entleeren zu können. Und die recht einfache Lösung ist, dass man sich ein tiefes Klo einbaut und das rausreißt oder halt eben, ich fällt's auf, schlicht einfach die Füße erhöhen mit irgendwas, auf der normalen Toilette sitzen und die Füße mit irgendwas erhöhen, eine Faszienrolle, ein Step, irgendwas, was man...
Gibt es auch, glaube ich, einfach Hocker für, die genau das machen.
Die genau das machen, ja. Genau, die sogar die Form unten haben, diese Aussparung, ja. Aber man kann auch wirklich den 7,99 Ikea-Tritt dahinstellen, das macht wirklich keinen Unterschied. Ja. Irgendwas, was so um die 20 Zentimeter,
Winkel.
Genau, die Knie müssen höher sein als das Beckenpunkt, das war's.
Ja.
So, okay. Und dann ist das einfach ein Riesengewinn und die Hocke trägt dazu bei, dass der Körper sich in dieser Position besser fühlt. Das heißt also, separat hocken ist auch eine gute Sache.
Ja.
Und sollte jemand den Luxus haben, nannte man ursprünglich mal französische Toilette zu haben, dann ist das deutlich besser, muss man klar sagen.
Okay. Was ist das?
Eine Toilette, auf der man. Wo man hockt, sozusagen.
Ach so.
Also, okay. Wo ein Loch im Boden mit zwei Tritten, sozusagen, aus Keramik natürlich alles.
Ja.
Und da, dass man in der Hocke ist.
Ja, aber das ist doch Plumpsklo, oder nicht?
Ja, aber Plumpsklo ist einfach ein Klo, was keine Spülung hat, in meiner Vorstellung. Weiß ich nicht.
Ach
genau.
Ach so.
Ja, Plumpsklo ist, glaube ich, einfach was, so ein mobiles Klo, wo. Ein Dixie-Klo ist ein Plumpsklo, glaube ich.
Nee, das glaube ich nicht.
Ach, keine Ahnung. Also, das jedenfalls. Man muss auf der Toilette möglichst nah an die Hockposition kommen. Das löst viele Probleme.
Okay, sehr gut.
Okay,
so dann, viel zum Thema. So viel zum Thema Darm.
Ja.
Wir bräuchten wirklich ganz dringend mal so Jingle-Musik, die so dazwischen...
Ach so, ist das jetzt meine nächste Aufgabe? Ein Jingle zu singen, der heißt...
Der die verschiedenen...
Kategorien sozusagen.
Kategorien, ja.
Oh,
und da wollte ich sowieso noch mal eine Umfrage machen, was für Kategorien ihr euch noch wünscht.
Also wir haben zwei Fragen, das ist eine Kategorie.
Ja, nee, ja, genau, also die Fragen machen wir jetzt. Aber da müssen wir dran denken, dass wir das auf jeden Fall in der Story posten. Also wir brauchen Vorschläge für Kategorien, damit wir pro Folge vielleicht noch sozusagen mehr Bereiche haben, die vielleicht mehr Leute interessieren. Weil manchmal ist es so, ne, wenn mich das Thema nicht interessiert, der Folge, dann höre ich vielleicht die Folge nicht. Mhm. Und wir würden es natürlich gerne so haben, weil das ja irre interessant ist, was wir erzählen, immer, dass wir vielleicht noch mehr Zeit auf Themen sozusagen verbringen, wo alle Menschen zuhören wollen, auch wenn sie vielleicht das Hauptthema nicht so richtig interessiert.
Dass man dann spulen kann auf Minute 38 und sagt...
Vielleicht. Ja, aber vielleicht hört man sich das andere auch an. Ich finde ja immer, dass selbst wenn ich vorher denke, geht mir ja fast so, dass wenn ich vorher denke, eigentlich ist es gar kein Thema für mich und ich dir dann zuhöre, dass ich dann denke, so hat mich doch interessiert. Oh. Ja gut.
Was ein Kompliment.
Ja, das war ein Kompliment.
Danke.
Mensch, weil ich dir nie Komplimente mache, oder?
Nein.
Nie. Das ist ja sowas von gelogen, wirklich.
Das stimmt.
Okay, Also, die erste Frage. Hallo ihr Lieben, ich habe eine Frage für euren Podcast. Ich habe vor einem halben Jahr mit dem Krafttraining begonnen und seither kontinuierlich gesteigert. Dabei war ich wohl zu übermütig. Ich habe seit bereits drei Monaten ein Gefühl von leichten Muskelkater in den Oberschenkeln. Müsste der Vastus lateralis sein, das sich nach dem Training verschlimmert, obwohl ich sowieso nur noch mit deutlich leichterem Gewicht trainiere. Wie soll ich mich im Training verhalten und was kann ich sonst noch tun? Vielen Dank und weiter so. Nicht das, was du gemacht hast.
Was? Wie? Was?
Nicht die Gewichte einfach rückwärts reduzieren.
Ach so, nee, genau. Das hilft Idee. Wahrscheinlich nicht, genau. Aber auf der anderen Seite, was willst du machen? Also kannst ja nicht dann einfach doll trainieren, dann tut sich das mal richtig weh. Wenn man nicht weiterkommt, dann gibt es immer zwei Optionen. Die erste ist, die Technik ist falsch. Mhm. Die zweite ist, die Regeneration stimmt nicht. Mhm. In dem Fall würde ich auf eine Mischung tippen. Das hört sich an, als wenn du mit dem Becken in einer zu gekippten Position arbeitest, deswegen der Muskel an der Seite, der Tensor, zu stark arbeitet, dass derjenige, der das Band steuert, der das über dem Vastus lateralis ist. Ich glaube nicht, dass es der Vastus selber ist, sondern eben das Band, was darüber liegt. Mhm. Das ist häufig schmerzhaft und das könnte passieren, wenn du bei den Grundübungen, also insbesondere Kniebeugen und Kreuzheben, einen kleinen Kipper im Becken hast. Das heißt, wenn du bei der Kniebeuge hochkommst, muss der Rumpf starr bleiben und wenn du hochkommst und das Becken macht einen kleinen Kipper nach vorne in der Bewegung, dann kann das sehr gut passieren. Mhm. Sowohl beim, also du gehst einmal kurz ins Hohlkreuz und fängst es dann wahrscheinlich wieder. Das wäre eine Sache. Und das Zweite, das würde ich aber als wichtiger sehen, ist wahrscheinlich, dass du ein Regenerationsproblem hast. Das heißt, relativ safe kommst du mit dem Essen nicht hinterher, mit dem Schlafen nicht hinterher. Trinken ist eine Möglichkeit. So, also irgendwas wird regenerationsmäßig nicht passen, weil ein Muskelkater hält nicht 3 Monate. Mhm. Punkt. So. Mhm. Und das heißt, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und ich würde versuchen, systematisch eine Stunde länger zu pennen, systematisch 500 Kalorien dazu zu essen. Also das heißt, das ist immer eine Packung Nüsse sozusagen. Also iss 100 Gramm Nüsse pro Tag dazu, dann hast du mehr Kalorien, trinken extra einen Liter mehr und guck, dass du in den Übungen das Becken beim Aufrichten stabil hältst. Das müsste passen.
Ja, ich störe mich unglaublich doll an dem Wort übermütig.
Übermütig?
Ja.
Wo ist das?
Ich war dabei wohl zu übermütig.
Ach so, ja, überhaupt gar keinen Fall warst du dabei zu. Also eine realistische Steigerung für einen Anfänger, der anfängt mit, keine Ahnung, Kreuzheben 30 Kilo, ist, dass er im ersten Monat um 30 Kilo steigert, im zweiten um 15, im dritten vielleicht auch nochmal um 15. Wenn du da drüber gegangen bist,
Sie ist jetzt schon im 6. Monat.
Genau. Das heißt,
also erstmal, wie geil bitte, dass du angefangen hast mit Krafttraining. Hallo? Wie cool ist das denn?
Zieh durch und es gibt nicht zu stark und das war nicht übermütig, sondern irgendwas hat nicht geklappt.
Und es ist ganz normal und es wird irgendwann wieder irgendwas nicht klappen und dann tut dir der Fuß weh oder das Knie oder die Nase, hätte ich beinahe gesagt, oder die Schulter. Dann wird das angegangen.
Genau.
Und
das ist der Trainingsprozess. Wir wollen Fehler hervorrufen. Du hast eine vorgerufen, okay, irgendwas mit deinem Tensor passt nicht und jetzt musst du das Problem lösen und wenn du das gelöst hast, machst du weiter und dann merkst du irgendwann, dass deine Schulter die Belastung nicht aushält und dann machen wir irgendwas für die Schulter. So ist Training. Training geht nicht glatt durch. Training ist das Hervorrufen von, das Finden von Schwachpunkten.
Ja.
Genau.
Genau. Gut, okay. Zweite Frage. Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Training und Essen. Wenn es mein Ziel ist, meine Fettverbrennung wieder in Gang zu bringen, ich habe alle Folgen diesbezüglich gehört und auch auf lange Sicht damit Fett zu verlieren, wann esse ich bestmöglich? Vor allem, weil wir ja auch Pausen brauchen, damit der Blutzucker runter kann. Habe ich eine Folge übersehen oder wollt ihr dazu mal was machen?
Timings beim Essen, aber mein Problem ist, ich will...
Ja. Hallo, wirklich?
Ja, also man kann sagen, ja, okay, du musst irgendwie Pausen machen. Da gibt es verschiedene Modelle, die für viele passen. Für die meisten Frauen ist der Weihfasten nicht so günstig.
Dreimal am Tag essen,
dreimal am Tag essen, Pause dazwischen. Aber, also wenn du sagst, du willst langfristig deinen Fettstoffwechsel hinkriegen, hast die Folgen dazu gehört, dann ist es so, okay, dann das, was eigentlich relevant ist, ist, dass du es schaffst, erfolgreich zu trainieren, um deine Leistungsfähigkeit vom Stoffwechsel, von Muskeln hinzukriegen. Dafür ist die wichtigste Voraussetzung, dass du genug Energie aufnimmst. Und zwar mehr oder weniger egal wie. Mhm. Und das heißt, wenn du das machst, das heißt also, du bist ins Training eingestiegen mit Krafttraining und Intervalltraining oder Ausdauertraining in irgendeiner Form und schaffst es, genug Energie aufzunehmen.
Da reden wir von einem Prozess, 3 bis 6 Monate.
Genau.
Bis du das gefunden hast, dass du steigern kannst, dass du systematisch arbeiten kannst, dass du genug, was wir gerade gesagt haben, regenerieren kannst, schlafen kannst.
Ja, also um es kurz zu machen, ich bin nicht sicher, ob du dich nicht zu sehr auf die Kleinigkeiten in der Ernährung konzentrierst und sozusagen das Große voll im Blick hast. Mhm. Weil das Relevante ist, dass du den Körper leistungsfähig machst, damit er gesund ist, damit er überhaupt einen Fettstoffwechsel entwickeln kann. Und jetzt zu sagen, Training läuft so halb oder vielleicht nicht ganz, Intervalltraining oder Cardiotraining läuft so halb, aber nicht ganz, aber ich mache Pausen, führt wahrscheinlich dazu, dass du einfach in der Summe nicht genug Kalorien aufnimmst und dein Fettstoffwechsel eh nicht laufen kann. Mhm. Und es ist so, wenn du sagst, wann soll ich essen oder wie soll ich Pausen machen? Wenn du es schaffst, deine Kalorien aufzunehmen, dann spielt das überhaupt keine Rolle, wann du wie isst. Also ich kenne Menschen, die essen die 4000 Kalorien, die sie brauchen, zwischen 21 und 23 Uhr. Kann man so machen, ist kein Problem. Mhm. Ich kann aber in so kurzer Zeit nicht 4000 Kalorien essen, mhm, oder auch nicht 6. Das heißt, wenn du irgendein Modell für dich gefunden hast, was dazu führt, dass du die Kalorien reinkriegst, dann kommt erstmal ganz lange nichts, weil am Ende hast du im Schlaf eine lange Pause, wo du eh nichts isst. Mhm. Und genug Kalorien, Training richtig hinkriegen, auf deine Gesundheit, auf deinen Parasympathikus achten und dann vielleicht irgendwann eine Pause einbauen. Genau, dann gucken wir mal. Aber also, wenn du weiblich bist, lieber nicht Intervallfasten, sondern einfach nur gucken, dass du nicht durchgehend isst.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das Hauptsächliche ist, ich esse und dann esse ich nicht mehr.
Genau.
Das ist ja unser Problem.
Also, dass man nicht im Halbstundentakt nochmal einen nachsetzt. Das
ja,
ganz
und noch ein Bonbon und noch ein Kaugummi und noch ein Latte Macchiato und noch den Keks beim Kaffee und so weiter, sondern einfach essen, nicht essen, essen, nicht essen.
Und die, wenn es jetzt darum geht, wie time ich das Essen mit dem Training, dann ist es so, also wenn du nicht aktiv Leistungssport machst, dann ist das ziemlich egal, solange du insgesamt genug Kalorien aufnimmst. Denn dann spielt es keine Rolle. Die Energie ist da und du kannst einfach trainieren, wann du Bock hast und essen, wann du Bock hast. Mhm. Erst wenn das knapp wird, also es gibt sehr viele Menschen, die sich sehr darauf fixieren, welches Timing wann wie wichtig ist. Und das ist immer dann, wenn man sowieso schon in der Unterversorgung ist. Wenn man nämlich in der Unterversorgung ist und dann versucht zu trainieren, geht's nicht. Wenn man dann im richtigen Timing vorher isst, dann hat man genau dann, wenn man trainiert, Energie. Aber das ist ja nicht der Spirit.
Ja.
Das heißt, das ist schon dieses, also die Menschen, die sich zu sehr mit den Timings auseinandersetzen, sind schon in einer Mangelsituation.
Ja.
Das heißt, da war der Fehler schon lange vorher.
Ja,
also okay. Das war's.
Also ich würde sagen, 3 bis 6 Monate und dann kann
dann
man das nochmal
angucken. Dann mal gucken,
wie das mit den Pausen ist. Genau, alles klar. Okay, sehr gut. Ja, wir kündigen nichts weiter an. Das war jetzt richtig typisch.
Das war richtig
Inke.
Gut nicht angekündigt.
Das war richtig.
Wow, jetzt hast du ja gar nichts angekündigt. Wow, das war gut. Apropos Unterversorgung, war das jetzt ein Teaser auf, weiß man nicht.
Naja. Auch vielleicht.
Ja, ja.
Sehen wir uns nächste Woche.
Ach was.
Ja, naja. Also kein Hüftkurs, kein Videopodcast.
Nee,
Mensch, das ist doch super.
Ja?
Das war richtig
also
gut.
Beides nicht?
Beides nicht.
So.
Herrlich. Okay, gut. Dann.
Herrlich. Danke, Inke. Das war wirklich sehr schön. Danke, dass ihr euch auch das angehört habt. Trotz allem. Schöne Woche wünsche ich euch. Du musst
bis
was sagen.
Nächste Woche, ihr Lieben.